D-Radio Wissen. Update.
Das ist erst der Anfang. Ich bin sicher, das wird ein langer Weg, aber es ist gut anzufangen und dem Rest der Welt zu zeigen, dass wir es ernst meinen mit Veränderungen.
Das sagt der Vizepräsident der FIFA, Scheich Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, der vielleicht nachher zum neuen Präsidenten gewählt wird. Der Weltfußballverband FIFA und seine Reformen, das ist das Thema heute im Update mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Es war klar, so wie bisher kann es nicht weitergehen bei der FIFA. Es kam ja ein Korruptions- oder Bestechungsskandal nach dem anderen ans Licht. Mittlerweile wird in den USA und in der Schweiz ermittelt, es gab schon Festnahmen. Die FIFA wird sogar mit der Mafia verglichen. Ein neuer Präsident soll her und Reformen. Über die wurde heute als erstes abgestimmt. FIFA-Generalsekretär Markus Kattner verkündet das Ergebnis.
As you can see, we have a large majority of 179 member associations.
179 von 207 Verbänden haben Ja gesagt zu einer Reform der FIFA. Viel mehr als nötig gewesen wären. Die Reform sieht dann zumindest auf dem Papier so aus.
Neue Machtverteilung.
Vor allem der FIFA-Präsident soll viel Macht verlieren und eher repräsentative Aufgaben übernehmen. Neuer Anführer wird der FIFA-Generalsekretär. Der ist dann für Geldgeschäfte und Verträge zuständig. Das FIFA-Exekutivkomitee, das bis jetzt alle Strippen gezogen hat, soll zu einer Art Aufsichtsrat werden und nur noch die politische Linie vorgeben.
Schluss mit Langzeitherrschern.
Hohe Ämter in der FIFA gibt's ab jetzt für höchstens 12 Jahre. Für alle, die schon im Amt sind, gelten diese 12 Jahre zusätzlich zu ihrer bisherigen Amtszeit.
Mehr Frauen.
Im neuen Exekutivkomitee, das jetzt Council heißt, also Rat, wird es 36 Posten geben. Insgesamt 6 davon sollen an Frauen gehen. Das ehrgeizige Ziel der FIFA, irgendwann soll die Quote bei 30% liegen.
Transparenz und Kontrolle.
Gehälter von hohen Funktionären werden offengelegt. Vielleicht sogar rückwirkend, sodass man auch noch sehen könnte, was FIFA-Präsident Josef Blatter verdient hat. Council-Mitglieder werden von einer eigenen Kommission überprüft, darauf, ob sie Dreck am Stecken haben. Und Geldflüsse sollen überwacht werden. Es wird also wichtig sein, wer wird der neue FIFA-Generalsekretär und zieht der das dann durch mit Transparenz und Reformen oder bleibt es bei Mauscheleien unter mächtigen Männern? Wichtig auch, wer wird neuer FIFA-Präsident? Am Ende standen nur noch 4 zur Auswahl. Favoriten sind der Schweizer Gianni Infantino und Scheich Salman bin Ibrahim Al-Khalifa aus Bahrain. Beide stehen nicht unbedingt für einen Neuanfang, an beiden gibt es Kritik. Gianni Infantino war in der UEFA die rechte Hand von Michel Platini. Er war gut ins alte System der Funktionäre eingebunden. Manche sehen das als Nachteil, andere meinen, dass das ein Vorteil ist. Der Deutsche Fußballbund steht hinter Infantino. DFB-Übergangspräsident Reinhard Rauball hatte heute im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt, dass Infantino durch seine Arbeit bei der UEFA schon viel Erfahrung hat.
Dass er da die Fähigkeiten gewonnen hat, hier ein so hohes Amt auszuüben, das steht für mich unstreitig fest. Er hat hohe Qualitäten und das ist der Grund, warum wir ihn auch wählen werden.
Es könnte aber auch ein anderer das Rennen machen, Scheich Salman aus Bahrain. Der ist ein großen Strippenzieher im Weltsport. Sein Heimatland wird von seiner Familie autoritär regiert. Auch viele Sportler, die gegen die Regierung sind, werden verfolgt, eingesperrt und gefoltert. Salman soll mitgeholfen haben, gegen Sportler vorzugehen. Heute vor dem FIFA-Gebäude in Zürich gab es eine PR-Aktion für Salman, eine Demo von Unterstützern.
Er ist eine gute Person. Er würde niemals Korruption erlauben. Wir wissen, er ist ein Mann mit einer weißen Weste.
Wer das Rennen macht, das entscheidet sich in den nächsten Minuten oder Stunden.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz werden die FIFA und ihr Kongress vor allem verspottet. Auf Twitter schreibt Mark Ass, aus Raider wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Michael Hagen nervt die ganze Berichterstattung zu FIFA. Ich frage mich wirklich, warum man dieser Organisation so viel Aufmerksamkeit schenkt. Gegen diesen Verein sind die bösen Rocker ein Strick- und Häkelclub. Bei Facebook meint Arne Rehr, dem korrupten und gewissenlosen Geist der FIFA wird man nicht beikommen, indem man einzelne Lichter der mafiösen Strukturen austauscht. Die FIFA braucht echte Konkurrenz. Andreas Junglass sieht das genauso. In der Tat droht letztendlich eine Konkurrenzorganisation, wenn weiter so gewurstelt wird in der FIFA wie bisher. Da sollten die Mitglieder aus der UEFA mal den Stecker ziehen. Dann können ja dann Bahrain und diverse Staaten aus Afrika, Asien und der Karibik um eine goldene Ananas spielen.
Was sonst noch wichtig war?
In Deutschland sind tausende Flüchtlinge registriert worden, von denen die Behörden im Moment nicht wissen, wo sie sich aufhalten. Das Bundesinnenministerium sagt, fast jeder achte registrierte Flüchtling kommt nicht in der Unterkunft an, die ihm zugewiesen wurde. Insgesamt wären das 130.000 Menschen. Allerdings werden Flüchtlinge zum Teil auch mehrfach registriert. Die tatsächliche Zahl dürfte also niedriger sein. Das Innenministerium sagt, dass die Menschen entweder in andere Länder weitergereist sind, zurück in ihre Heimat gegangen sind oder untergetaucht sind. Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Das hat der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich heute im Bundesrat gesagt. Bisher hat er immer betont, dass es Rechte überall in Deutschland gibt. Heute kamen zum ersten Mal kritischere Töne über sein Bundesland.
Es stimmt, Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus und das ist größer, als es der eine oder andere bisher wahrhaben wollte. Wer Busse mit Flüchtlingen angreift, wer rassistisch hetzt, egal ob im Netz oder auf einer Demo, der hat alles verraten, was Sachsen, was Deutschland ausmacht.
Tillich hat angekündigt, dass es mehr Stellen bei der Polizei und der Justiz geben soll. In Sachsen hat es schon viele Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingseinrichtungen gegeben. Zuletzt in Klausnitz und Bautzen. Kritiker sagen, dass die sächsische CDU-Landesregierung das Problem zu lange unterschätzt hat. Die Folgen der neuen Übergriffe und der Pegida-Bewegung machen sich langsam auch in der sächsischen Wirtschaft bemerkbar. In die Landeshauptstadt Dresden kommen weniger Touristen. Heute gab es gleich zwei Parlamentswahlen, allerdings in zwei sehr unterschiedlichen Ländern, nämlich in Irland und im Iran. In Irland rechnen Beobachter damit, dass die konservative Regierungspartei die Mehrheit bekommt. Aber wahrscheinlich wird sie mit einer der jetzigen Oppositionsparteien zusammenarbeiten müssen. Und das könnte ziemlich kompliziert werden. Als sehr wichtig gilt die Wahl im Iran. Dort haben konservative und religiöse Hardliner das Sagen. Demgegenüber stehen Politiker wie Präsident Hassan Rouhani, die für eine westlichere Politik stehen. Viele liberale Kandidaten wurden allerdings gar nicht zur Wahl zugelassen. Nooshin ist eine junge iranische Architektin und sie glaubt nicht, dass die Wähler viel ausrichten können.
Wenn wir das gesamte System einteilen von 0 bis 100 und 0 für ganz links und 100 für ganz rechts einstufen, dann landen die Kandidaten alle zwischen 90 und 100. Das heißt, die vermeintlichen Reformer, die wir wählen, sind auch bei 90 und damit dem politischen System ziemlich nah.
Farhang ist 30 Jahre alt und Maschinenbauer. Er meint, dass nur ein langsamer Wandel eine echte Chance hat.
Revolutionäre Bewegungen, wie zum Beispiel hier 1979 oder dieser arabische Frühling, hatten keinen guten Ausgang. Alles muss einen weichen Wandel erfahren.
Ergebnisse aus dem Iran und auch aus Irland gibt's frühestens morgen. Studienabbrecher, Bachelorabsolventen und Handwerker kriegen mehr Unterstützung vom Staat, und zwar, wenn sie einen Meister in einem Handwerk wollen. Unter anderem gibt es mehr Geld für den Lebensunterhalt und die Lehrgangskosten, höhere Zuschläge für die Kinderbetreuung und Erfolgsprämien. Wer die Meisterprüfung erfolgreich ablegt, bekommt außerdem 40% des BAföG-Darlehens erlassen. Bisher waren es nur 25%. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Der Bundesrat muss noch zustimmen.
Was noch wichtig wird.
Morgen ist der Todestag von Boris Nemtsov. Das war ein russischer Regierungskritiker, der letztes Jahr am 27. Februar erschossen wurde. Von Unbekannten auf offener Straße in Moskau. Mehrere Verdächtige sind schon festgenommen worden. Es gibt aber Zweifel daran, ob sie wirklich die Mörder sind. Morgen will die Opposition in Russland einen Gedenkmarsch für Nemtsov veranstalten.
Und sonst in der Welt?
In China fehlen mindestens 200.000 Kinderärzte. Das hat die nationale Gesundheitsbehörde bekannt gegeben. Demnach kommen auf einen Kinderarzt im Moment rund 2.400 Patienten, weit mehr als in anderen medizinischen Fachgebieten. Laut der Behörde gibt es in ganz China 230 Millionen Kinder, aber nur knapp 100 spezielle Kinderkrankenhäuser. Den Kinderärzten macht die hohe Arbeitsbelastung zu schaffen, weshalb viele den Beruf unattraktiv finden. Außerdem verdienen Kinderärzte durchschnittlich 30% weniger, vor allem weil für sie kürzere Ausbildungszeiten vorgesehen sind. Das Gesundheitsministerium will jetzt mehr Medizinstudenten für die Kinderarztausbildung gewinnen und fertige Ärzte zu einem Fachwechsel bewegen. Es soll auch mehr Geld geben. In den nächsten Jahren könnte sich das Problem noch verschärfen, weil China sich von der Ein-Kind-Politik verabschiedet hat. Der US-Vergnügungsparkbetreiber SeaWorld hat zugegeben, dass er eigene Mitarbeiter in Tierschutzgruppen eingeschleust hat. Das Unternehmen versprach, das in Zukunft nicht mehr zu machen. Die Tierschutzorganisation PETA wirft SeaWorld schon seit Monaten Spionage vor. Sie sagt, dass Mitarbeiter des Vergnügungsparks sich als Tierschützer ausgegeben hätten und versucht hätten, PETA-Aktivisten zu Straftaten anzustiften. Die Tierschutzorganisation kritisiert vor allem die Orca-Shows in den SeaWorld-Parks. Sie hat einen Dokumentarfilm darüber gedreht und sagt, dass die Bedingungen in den Parks die Tiere aggressiv machen. Seit dem Film sind die Besucherzahlen bei SeaWorld zurückgegangen. Touristen bringen Geld und Ärger. Vor diesem Problem steht aktuell die Regierung von Island. Immer mehr Besucher der Insel scheinen grundlegende Regeln darüber, wie man sich in der Natur zu verhalten hat, zu ignorieren. Deswegen hat die Regierung zusammen mit einer Tourismusfirma die Island-Akademie gegründet. Die Island-Akademie ist eine Webseite, auf der potenziellen Touristen mit Videos das richtige Verhalten auf Island erklärt wird. Es geht zum Beispiel darum, weshalb man auf den Wegen bleiben sollte oder wie man in heißen Quellen badet, ohne Einheimische zu verärgern. Da ist es etwa wichtig, sich vorher zu waschen. Die Situation mit den Touristen ist oft Thema in Island, weil sie im Verhältnis zur Bevölkerung eine gewaltige Zahl darstellen. 2015 gab es 1,2 Millionen Touristen auf 320.000 Isländer.
Wissensnachrichten.
Wenn es Sachen gibt, die wir ganz oft benutzen, dann sind das Smartphones und WLAN. Das Problem ist, im WLAN-Betrieb verbrauchen Handys richtig viel Strom. Da ist der Akku dann schnell leer. Das könnte sich aber vielleicht bald ändern, denn an der Uni von Washington in Seattle haben Forscher ein stromsparendes WLAN entwickelt. Matthias Wurms aus den Wissensnachrichten, wie funktioniert das?
Also simpel gesagt, man installiert eine Art Bring- und Abhol-Service für Daten, der die ganze stromintensive Arbeit übernimmt. Beim normalen WLAN muss nämlich jedes Gerät, also auch dein Smartphone, eigene Funkwellen erzeugen, um die Daten zu schicken. Das ist aber das, was richtig viel Strom frisst. Bei dem neuen System macht das ein zentrales Gerät, das direkt an der Steckdose hängt. Dann hat man noch sogenannte Sensoren, die die Daten digital verpacken. Das verbraucht aber fast gar keinen Strom. Und die verschicken die Daten dann, indem sie die Funkwellen des Zentralgeräts einfach reflektieren und zum Endgerät weiterleiten, also zum Smartphone zum Beispiel. So wie wenn man mit Hilfe der Sonne und einem Spiegel Signale sendet. Die arbeiten also passiv, deshalb heißt das auch Passive Wi-Fi.
Und das funktioniert dann mit allen Geräten, die an diesem WLAN dann dranhängen?
Ja, das geht. Man braucht nur für den Router eine bestimmte Software. Die Endgeräte empfangen das ganz normal. Die Reichweite ist allerdings noch begrenzt. Auf dem Unicampus kamen die Forscher auf rund 30 Meter. Auch die Bandbreite ist noch nicht so fett. Die lag bei 11 Megabit pro Sekunde. Aber für viele Anwendungen reicht das ja erstmal und vielleicht kann man das ja auch noch steigern.
Das heißt, ich kann vielleicht stundenlang demnächst im Netz hängen, ohne dass ich meinen Akku aufladen muss.
Genau. Vor allem aber könnte die Technik das Internet der Dinge richtig voranbringen. Also deinen hypermodernen, sich selbst steuernden Haushalt, wenn du den brauchst.
Genau. Noch nicht, aber ja.
Mal gucken. Da gibt es ja dann ganz viele Geräte, die Daten senden und empfangen. Und dafür wäre WLAN eigentlich super, wenn es nicht so viel Strom verbrauchen würde. Und mit der neuen Technik könnten diese Geräte aber dann zum Beispiel eine Überwachungskamera oder einen Temperatursensor nicht nur Daten verschicken, ohne Strom zu verbrauchen, sondern die Forscher sagen auch, dass sie sich den wenigen Strom, den sie für ihren eigenen Betrieb brauchen, auch noch aus den Funkwellen holen können, die sie empfangen. Das heißt, die Geräte bräuchten am Ende gar keine Batterie mehr. Und das Magazin Technology Review hat die Erfindung auch schon als einen der technologischen Durchbrüche des Jahres bezeichnet.
Also WLAN ohne Stromverbrauch, ein neues passives System macht's möglich. Alzheimer-Therapie ohne Nebenwirkungen, das gibt's bisher nicht, aber vielleicht.
Vielleicht jetzt. Wissenschaftler der Universität Zürich haben da was entdeckt, um die Ursache von Alzheimer besser zu bekämpfen. Das sind Eiweißklumpen, die sich im Gehirn ablagern. Die entstehen durch ein bestimmtes Enzym. Und bisher konnte man dieses Enzym nur ganz ausschalten. Dann funktionieren aber auch andere lebenswichtige Prozesse im Körper nicht mehr. Und die Patienten bekommen zum Beispiel Magenbluten oder Hautkrebs.
Und jetzt?
Jetzt haben sie es geschafft, das Enzym mit einer Substanz so zu blockieren, dass nur das unerwünschte Zerkleinern von Eiweiß gestoppt wird. Das passiert nämlich nur in einer bestimmten Kammer einer Zelle. Und diese neue Substanz wirkt nur in dieser Kammer. Das hat im Labor schon geklappt und jetzt wollen sie das Mittel auch an Mäusen testen.
Gucken wir mal, was draus wird. Jetzt schauen wir noch auf die Menschheitsgeschichte, genauer nach Australien. Es gibt nämlich neue Erkenntnisse über die Aborigines.
Genau, man weiß schon länger, dass die Aborigines vor rund 50.000 Jahren nach Australien gekommen sind. Sehr früh, das war eine Zeit, als Europa noch gar nicht besiedelt war. Die neue Studie belegt jetzt, dass sie die ganze Zeit alleine da gelebt haben. Das wiederum widerspricht einer früheren Untersuchung, wonach vor rund 5.000 Jahren auch Menschen aus Indien nach Australien gekommen sind und sich mit den Aborigines vermischt haben.
Also erstmal keine Inder eingewandert. Wie hat man das festgestellt?
Die Forscher haben es zum ersten Mal geschafft, das ganze Y-Chromosom der Aborigines zu sequenzieren. Und dabei kam raus, dass es tatsächlich während der ganzen Zeit keinen Einfluss von außen gab. Worüber die Forscher jetzt allerdings immer noch rätseln, ist, wie die Dingos nach Australien gekommen sind. Man hat nämlich gedacht, die Inder hätten die wilden Hunde mitgebracht.
Na, ist ja auch nicht schlecht. Wenn noch Fragen offen sind, dann bleibt immer was zu entdecken. Matthias Wurms war das aus den Wissensnachrichten. Dankeschön.
Wetter.
Im Norden dauert es noch ein bisschen, bis die Regenwolken weg sind. Die Nacht wird dann fast überall trocken und klar, dafür aber auch frostig. Morgen scheint dann nach etwas Frühnebel in ganz Deutschland die Sonne. Nur an der Ostsee ziehen auch mal dichtere Wolkenfelder durch. Viel wärmer als heute wird es nicht, maximal 0 bis 8 Grad. Am Sonntag gibt es dann wieder weniger Sonnenschein. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.